Heute zu Gast Professor Dr. Thomas Hummel.
Der Kaffee, den Sie morgens so genossen haben, der riecht zum Davonlaufen. Also das ganze Leben ändert sich und wird dauernd eigentlich so mit Alarmmeldungen durchsetzt. Ist ja Stress von vorne bis hin. Die Welt stimmt nicht mehr. Und das ist so, wenn unsere Sinnesysteme nicht mehr funktionieren, das ist eine echte Katastrophe.
Consilium, der HNO-Podcast mit Professor Orlando Guntinas-Lichius.
Ja, hallo, Herr Professor Hummel. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier bei unserem HNO-Podcast zu Gast sind. Und tatsächlich ist das die allererste Aufnahme, also eine Premiere auch für mich. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Und natürlich habe ich mir extra einen Profi eingeladen fürs erste Gespräch, der wahrscheinlich sehr sattelfest in dem Thema ist. Ich glaube nicht, dass ich Sie irgendwo aus der Reserve locke. Und natürlich ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz wichtig, weil das natürlich ein hochbrisantes Thema ist, wie wir hoffentlich gleich besprechen werden, und hochaktuell. Doch ich würde Sie gerne einmal kurz vorstellen, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Professor Dr. Thomas Hummel studierte Humanmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er promovierte sich 1987 und erlangte die Approbation an der medizinischen Fakultät dort. Einige Jahre nach seiner Habilitation im Fach Pharmakologie und Toxikologie wechselte er von Erlangen-Nürnberg nach Dresden, dort an die Technische Universität. Und dort ist er auch bis heute beschäftigt. Er leitet den Arbeitsbereich Riechen und Schmecken in der HNO-Klinik und das interdisziplinäre Zentrum Riechen und Schmecken. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück. Wie kommt man zum Riechen, Herr Hummel? Wie sind Sie dazu gekommen? Das ist ja schon auch heute noch in unserem Fach vielleicht ein bisschen was Exotisches.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir hier sprechen können heute und für die lobenden Worte. Das ist, wie kommt man zum Riechen? Ich glaube, das ist eher Zufall, so wie vieles im Leben Zufall ist. Ich glaube, man muss einfach die richtigen Leute treffen oder die Leute, mit denen man gerne arbeitet, die man interessant findet. Ich kam eigentlich zum Riechen über den Schmerz. Also als Student hatte mich Schmerz interessiert in der Nase, und in der Nase kann man, wie HNO-Ärzte wissen, sehr gut Schmerzen auslösen. Ja. Die Nase ist sehr schmerzempfindlich. Und das hatten wir damals und auch heute noch, ein Schmerzmodell mit Kohlendioxid. Wenn Sie Kohlendioxid in die Nase geben, kann man damit sehr gut Schmerzen auslösen. Zum Beispiel erfährt man das beim Trinken von Mineralwasser, wenn man sich verschluckt dabei. Und das kommt das Mineralwasser aus der Nase, tut weh in der Nase, bitzelt unangenehm. Und das ist der Schmerz von CO2. Und damit war ich mit meinen Arbeiten schon in der Nase. Der Weg zum Riechen war nicht weit. Und dann hat sich im Laufe der Zeit im Riechen immer weiterentwickelt und ich fand es immer interessanter. Das Besondere beim Riechen ist ja zum einen, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist ja exotisch. Also es kümmert sich nicht so viele Leute ums Riechen, nominell schon, praktisch aber dann doch nicht so ganz viele. Und viele Leute ja professionell Kontakt mit dem Riechen haben, aber es ist so professionell, es ist dann doch so, fällt es eher hin runter. Das ist aus verschiedenen Gründen. Aber zum Riechen muss man auch eine gewisse Leidenschaft entwickeln, die offenbar bei mir dann eingetreten ist und bis heute andauert.
Ja, das ist auch gut so, denn Sie sind ja sicherlich ein wichtiger Vertreter, nicht nur in Deutschland für dieses Thema, sondern haben das Thema, denke ich, auch weltweit bekannter gemacht. In dem Zusammenhang müssen wir natürlich auch über Covid sprechen. War Covid gut für die Riechforschung? Ist das sozusagen Glückstreffer in Anführungsstrichen gewesen, dass jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit da ist und vielleicht auch mehr Forschungsgelder in diese Richtung geflossen sind?
In gewisser Weise schon. Also das klingt ironisch, aber die haben natürlich zu dem Zeitpunkt ganz viele Leute fürs Riechen sich interessiert, weil es eines der Hauptsymptome der lebensbedrohlichen Krankheit Covid-19. Und es eben eigentlich erst in den letzten 2 Jahren gab es eine Reihe von guten Arbeiten zu Molekularmechanismen bei Infektionen in der Riechschleimhaut. Nicht ganz viele, aber so ein paar mehr Arbeiten als früher. Es gab auch deutlich mehr Forschungsgelder zu dem Ganzen. Und insofern war, genau wie Sie auch sagten, Corona in gewisser Weise ein Glücksfall. Aber wenn man sich die Menge an Forschungsarbeiten überlegt, die da auf den Markt kamen gewissermaßen, dann war ganz viel von dem auch redundant. Also die Anzahl von Arbeiten, die sich damit beschäftigt haben, dass Covid-19 zu einem Riechverlust führt, die war enorm. Quasi ganz viel repetitiv produziert, was auch nicht schlecht ist und auch schon Spuren hinterlassen hat. Aber dass sich heute eben, genauso wie Sie sagten, mehr Leute für das Riechen interessieren und auch gemerkt haben, Riechen ist ein wichtiger Parameter, den man auch zum Beispiel bei anderen Krankheiten auch sinnvollerweise untersucht und sich dafür interessiert.
Es ist schon so, sonst korrigieren Sie mich, dass ja auch wenn Covid nicht gekommen wäre, die viralen Riechstörungen die häufigsten Riechstörungen sind, mit denen wir es im Alltag zu tun haben.
Ja, bin ich mir nicht sicher. Also das häufigste ist Alter, also alt werden.
Oh, okay.
Das ist so überschattet alles. Ja. Geht so mit 40 los, vielleicht sogar schon mit 20. Aber mit 40 offiziell ist 45, dass das Riechvermögen nachlässt. Wenn Sie Leute nehmen, die älter sind als 80, dann kann davon ein Drittel oder sogar 50%, je nachdem, wie Sie es angucken, quasi nicht riechen. Schon gigantische Ausmaße, die altersbedingte Riechverlust hat. Und dann ist von den alten Umfragen her, und ich glaube, so viel hat sich gar nicht geändert, ist eigentlich die chronische Sinusitis, ist die zweithäufigste Ursache für Riechverlust. Und dann kommen die postviralen Riechstörungen. Es ist immer schwierig, dass man jetzt genaue Zahlen dafür gewinnt. In der Öffentlichkeit steht natürlich Corona im Vordergrund oder postvirale Riechstörungen, die auch stark betont werden, weil es ja dazu auch Programme gibt, auch von der Bundesregierung, dass man sich um Covid kümmern muss, in ganz speziellen Form. Die chronische Sinusitis, das wissen Sie besser als ich, ist ja eine Volkskrankheit auch. 5% oder 10% Bevölkerung haben die chronische Sinusitis, je nachdem, wo sie hingehen. Und dann 2/3 der Patienten mit einer chronischen Sinusitis haben auch einen Riechverlust, der beträchtlich ist. Also schon die Sinusitis ist eigentlich somit das Häufigste. Und also okay, nach dem Alter an zweiter Stelle.
Ja. Aber das mit dem Alter ist ja sehr wichtig. Das hatte ich gar nicht so vor Augen, denn das bedeutet ja auf der anderen Seite auch, wenn Patienten auch zu mir in die Sprechstunde kommen und ein gewisses Alter haben, dann kann es auch sein, dass ich gar keine andere Ursache finde und dass es einfach, also wie eine Altersschwierigkeit am Alter liegt.
Genau. Das ist halt die Schwierigkeit oft, dass man das dann auseinanderhält von einer echten Pathologie und dass man sagt, das ist jetzt altersbedingt, was ja auch eine Pathologie ist in gewisser Weise. Ne?
In Bezug auf die Rhinosinusitis hat sich auch eine Menge getan und möglicherweise hat das auch der Riechforschung oder sagen wir mal so, der Auseinandersetzung mit Riechtests gut getan. Denn mit Aufkommen der Biologika ist das ja auch ein wichtiges Kriterium inzwischen geworden. Also es ist so, wenn wir Patienten haben, die unter Biologikatherapie sind, dann ist ja ein Kriterium auch, ob diese Behandlung erfolgreich war, ob zum Beispiel der Riechverlust zurückgegangen ist. Also von daher, ich merke es nur hier auch bei uns, dass mehr man sich mit dem Thema Riechen beschäftigt, weil einfach mehr Biologika-Patienten da sind. Ne? Denke ich, das ist relevant. Was vielleicht in Bezug auf die viralen Riechstörungen für mich nochmal interessant sind, wo ich immer so ein bisschen paradox sehe, aber vielleicht können Sie das auflösen. Wir sprechen auf der einen Seite ja immer davon, dass wir bei dem Riechepithel es mit einem besonderen Epithel zu tun haben, was ja eigentlich eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit hat. Auf der anderen Seite sehen wir eben aber, dass vielleicht ist der Anteil auch klein, das müssen Sie mir nochmal erläutern, der Patient dennoch einen bleibenden Riechverlust erleiden. Können Sie das ein bisschen auflösen, wie das zusammenpasst?
Ja, zum einen ist ja die Besonderheit beim Riechschleimhaut ist eben, dass die Riechzellen, die olfaktorischen Rezeptoren der Neurone, sich aus den Basalzellen, aus den globosen Basalzellen, nicht den horizontalen, sondern typischerweise aus den globosen Basalzellen, sich erneuern. Und diese globosen Basalzellen, die bilden ja auch dann Stützzellen und bilden auch dann die Schleimzellen und andere Zelltypen mehr. Und das ist so was Besonderes, wo es quasi der einzige Ort ist im menschlichen Körper, wo sich alle Welt einig ist, dass dort Neuroregeneration stattfindet. Und eleganterweise hat man ja auch Zugang dann zu diesen Neuronen in der Riechschleimhaut, was man auch gut benutzen kann für die experimentelle oder für diagnostische Zwecke. Diese Regeneration ist bei Menschen nicht so gut beschrieben, bei Ratten, bei Nagetieren und was sind Ratten und Mäusen sehr gut. Und da ändert sich etwa alle 2 bis 4 Wochen die Regeneration. Bei Menschen ist es wahrscheinlich länger. Es gibt nur indirekte Daten dazu. Das sind so 2 bis 4 Monate, dass sich die Riechschleimhaut erneuert. Aber das ist schon an sich sensationell. Die Frage ist, wie die Sie gestellt hatten, weshalb regenerieren sich da nicht alle Leute? Weshalb kommt es funktionsmäßig nicht bei allen Leuten zu einer kompletten Erholung?
Ja.
Und da gibt es auch nur Annahmen und Hypothesen dazu. Es ist nicht so, dass die Leute überhaupt keine Riechzellen mehr haben. Also das ist wahrscheinlich nicht der Grund. Wir hatten eine Arbeit durchgeführt bei über 40 Schleimhäuten bei Verstorbenen und hatten hier die im Alter zwischen 30 und 80 waren, also Schwerpunkt so eher auf dem höheren Lebensalter. Und mit Sicherheit haben von denen ein Drittel, also mit anzunehmender Wahrscheinlichkeit, haben von denen ein Drittel nicht mehr riechen können. Trotzdem hatten wir in allen Proben große Mengen an Riechzellen gefunden. Also es ist nicht so, wenn Leute wahrscheinlich nicht mehr riechen können, auch altersbedingt, dass dann alle Riechzellen nicht mehr da sind, sondern Riechzellen sind in großer Menge vorhanden. Da bietet sich dann als Möglichkeit an, dass man sagt, die Läsion ist dann eher oder das Defizit ist eher auf zentralnervöse Ebene. Der Bulbus olfactorius wird auch altersabhängig kleiner und wahrscheinlich in seiner Funktion auch schwächer. Das Gehirn wird strukturell verändert und da kann man sich gut vorstellen, dass es hier bestimmtes Bereiche gibt, in denen eigentlich Inputsignal da ist von der Riechschleimhaut her, dass Riechzellen aktiviert werden, ihr Signal zum Bulbus olfactorius bringen, aber dann nicht mehr suffizient aufgearbeitet werden können und dann im ZNS auch nicht mehr suffizient durchdringen, um dann ein olfaktorisches Perzept, also den Geruch von Vanille, dann zu erzeugen.
Ja, das verstehe ich.
Es kann auch noch als zweites, gibt es viele Möglichkeiten, aber eine andere Idee ist auch die, dass Menschen mit verschiedenen Mengen an Riechzellen geboren werden. Man sieht es so ein bisschen am Riechkolben, am Bulbus olfactorius von der Größe her, das ist ja auch stark variiert. Wenn man davon ausgeht, auch dafür gibt es Daten, dass die Größe des Bulbus olfactorius mit der Menge an Riechzellen korreliert, dann kann man sehen, wir haben ein paar Beispiele davon, dass Leute, die unmittelbar vor einem Corona-Infekt hatten hier ein MRT aus einem anderen Grund, Verdacht auf MS oder irgendwas. Und da sehen wir schon auch bei diesen paar Beispielen, dass die schon vor dem Infekt einen kleinen Bulbus olfactorius hatten. Das waren junge Leute im Alter so zwischen 35 und 45. Und da ist dann die Annahme, dass Leute mit einem kleinen Bulbus olfactorius und anzunehmenderweise wenig Riechzellen dann auch anfälliger werden für einen infektbedingten Riechverlust und sich dann entsprechend auch schlechter regenerieren, weil einfach von Haus aus weniger Riechzellen vorhanden sind.
Ja, lassen Sie über die Rolle des Bulbus und auch des MRTs später nochmal ein bisschen sprechen, wenn wir zur Diagnostik kommen. Was mich bei den Ursachen noch umtreibt, ist, wir hatten einen Hype vor einigen Jahren um die Bedeutung des Riechens auch möglicherweise als diagnostischen Test zur Früherkennung von neurodegenerativen Erkrankungen. Im Alltag ist meines Erachtens da noch nicht so viel von angekommen. Woran liegt das? Also es hieß ja klar, ne, bei Demenzerkrankungen würde das eben ein Frühsymptom sein und es war zu erwarten oder vielleicht war das auch eine Erwartung, die die HNO-Ärzte hatten, dass die HNO-Ärzte jetzt viel wichtiger werden, auch im Erkennen dieser Erkrankungen. Warum sehen wir das noch nicht im klinischen Alltag?
Das finde ich ja tatsächlich eigenartig. Also es gibt Studien, die zeigen, dass ein Riechtest genauso effizient ist wie eine PET-Untersuchung, die ja multiples teurer ist. Und trotzdem setzen die Riechtests in der Praxis nicht wirklich durch. Also zumindest bundesweit gesehen oder weltweit gesehen. Das in Dresden von unserer Lokal kann ich berichten. Also hier gibt es in der Neurologie, hier in der Uniklinik auch tatsächlich ein Zimmer, in dem Riechtests durchgeführt werden. Ja. Das gab es früher nicht. Und etliche neurologische Kollegen schicken auch ihre Patienten zu uns zur Differentialdiagnose, wenn es zum Beispiel darum geht, essentieller Tremor oder Parkinson. Da gehört bei vielen neurologischen Kollegen, zumindest in Dresden, mit zur Routine, auch einen Riechtest mit durchzuführen. Also ein Teil davon ist schon angekommen, aber nicht in dieser Breite und nicht in dieser Größe, wie man es eigentlich erwarten könnte. Einfach mit dem Vorhersagewert von Riechverlust bei Parkinson, auch der negative prädiktive Wert, der hier ganz besonders wichtig ist. Also wenn Leute kommen mit Zeichen für einen Parkinson, die aber normal riechen können, dann ist die Diagnose idiopathisches Parkinson-Syndrom ist dann deutlich weniger wahrscheinlich. Es schließt nicht komplett aus, aber es wird deutlich weniger wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich nochmal wichtig im Kontext zu den älteren Patienten, die wir schon besprochen haben. Weil die Frage stellt sich jetzt auch im Alltag, ne, kommt ein älterer Patient zur Tür rein und der hat eine Riechstörung und dann ist immer die Frage, muss der jetzt auch zum Neurologen und im Hinblick auf eine neurodegenerative Erkrankung abgeklärt werden, also auch andersrum. Mhm. Also welche Rolle haben wir dann im Kontext, welchen von diesen Patienten müssen wir jetzt auch den Neurologen vorstellen?
Also ich denke, wenn man alle Leute, die aus Altersgründen natürlich Verlust haben, in der Neurologie vorstellen würde, ich glaube, die Neurologen würden sich bedanken.
Ja,
das ist wahrscheinlich zu viel. Was wir in solchen Fällen tun, auch wenn in der Anamnese entsprechende Änderungen da sind, zum Beispiel war diese Woche Montag, war eine Patientin bei mir, relativ junge Frau, und 42 meine ich so in dem Alter, und die hatte seit ungefähr 3 Jahren einen unerklärten Riechverlust, also kein Infekt, kein Trauma, keine Sinusitis. Und die hat ihr erzählt, dass ihr Vater letztes Jahr auch mit Parkinson diagnostiziert worden wäre. Und da ist natürlich dann, sie hat es selbst erwähnt auch, da, deswegen kam auf das Thema zu sprechen. Und da würde ich es dann schon empfehlen, dass man das beobachtet und dass man sie vielleicht unter Umständen auch beim Neurologen vorstellt. Also wenn so Zusatzfaktoren mit dabei sind, die das wahrscheinlicher machen, dass tatsächlich ein Parkinson dahinter stehen könnte, dann würden wir das auch tun. Und ansonsten würden wir es eben weiter beobachten dann.
Das heißt, im Rahmen der Erstdiagnostik gehört nicht zwingend auch ein MRT dazu oder doch? Oder in welchen Fällen sehen Sie ein MRT indiziert?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist auch relativ teuer, das ganze Verfahren. Wir tun es standardmäßig bei idiopathischem, bei unerklärtem Riechverlust. Da gehört es eigentlich bei uns mit dazu. Aber auch nicht bei allen Patienten, muss ich auch sagen, also wenn es bestimmte Ausnahmen gibt. Wenn Leute sehr alt sind, oder dann kann man auch in Absprache mit dem Patienten schon mal auf die Zusatzdiagnostik verzichten. Bei chronische Sinusitis, auch da würden wir kein MRT anfordern, oder bei posturalen Riechstörungen, wenn der Zusammenhang zum Infekt sehr klar ist, auch da denke ich, ist eine Bildgebung primär nicht zielführend.
Ja. Vielleicht ein Grund, aber vielleicht korrigieren Sie mich, warum für junge Assistentinnen und Assistenten im Alltag vielleicht sich mit Riechen nicht so zu beschäftigen, auch ein Grund ist, dass wir, denke ich, noch immer ein sehr eingeschränktes diagnostisches Repertoire haben. Also wenn wir jemanden in die Audiologie schicken, da haben wir, ich weiß nicht, da inzwischen 30 Standardtests drauf und runter, obwohl wir ja auch da sehr viele psychophysiologische Verfahren haben, also wo wir auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen sind. Da haben wir auch teilweise Probleme zu objektivieren. Daran kann es nicht alleine liegen. Aber wieso ist das beim Riechen nicht so? Also gerade wenn wir auch in die Praxis gehen, dann finden wir häufig doch noch sehr veraltete und auch nicht, vielleicht nicht ausreichende Riechtestverfahren. Woran liegt das?
Das ist auch ein Rätsel. Also da stimme ich auch komplett zu. Das ist die, weshalb sich da Riechen nicht durchsetzt, hängt möglicherweise auch mit der Vergütung zusammen, mit der Abrechnung. Viele Dinge sind ja einfach, werden über Abrechnung geklärt.
Ja.
Vielleicht eine Anekdote zu dem Ganzen. Ich war vor Jahren öfter mal in der Türkei, eine Zusammenarbeit mit Aytu Altunak in Istanbul, mit dem ich freundschaftlich und professionell verbunden bin, ganz eng. Und da gab es einmal einen Sprung, von einem Jahr auf das andere, gab es sehr viel mehr Leute, die zu dem Kongress kamen. Also das war das Dreifache. Und da hatten die Vergütung geändert in der Türkei. Und das war ein wesentlicher Faktor mit dabei. Das ist jetzt, ich denke, auch mit Corona hat sich das etwas verändert, dass tatsächlich mehr Riechtests durchgeführt werden, auch in der Niedergelassenen, in der Niederlassung, dass hier ganz oft auch schlichte Riechtests, also Sniffensticks oder in Deutschland vor allem Sniffensticks und weniger Upset gefunden werden. Man kann ja mit einfachem Screening innerhalb von 4 Minuten oder 6 Minuten eine halbwegs zuverlässige Diagnose stellen, also zumindest das Screening angeht, unterscheiden zwischen Anosmie und Normosmie. Und das, glaube ich, ist schon häufiger geworden, wobei ich die Zahlen nicht kenne. Also von den Verkaufszahlen her, da gibt es ja einen Hersteller, die Firma in Hamburg, der den Wedel, der das herstellt, die Sniffensticks und vertreibt, dass die wissen jetzt nicht, dass, wie die Zahlen sich verändert hatten. Aber es wäre mal interessant, da nochmal nachzufragen. Das ist vielleicht eine zuverlässige Statistik, wie Riechtests in der Praxis angekommen sind.
Vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Die haben den Begriff schon genannt zwischen Screening und dann auch differenzierte Diagnostik. Wenn Sie sich was wünschen würden, wie wäre denn für Sie die optimale Ausstattung, was Screening betrifft und auch differenzierte Diagnostik bei einem HNO-Arzt? Was muss der eigentlich oder sollte der im Idealfall vorhalten?
Das hatten wir vor kurzem auch eine Arbeit dazu, in dem wir das auseinandersortiert hatten, ein internationales Paper. Und da würden wir raten zu einer visuellen Analogskala, also Leute fragen lassen, wie intensiv wird gerochen. 2 Fragebögen zur Lebensqualität, also den QOD, Questionnaire of Olfactory Dysfunction. Das kommt von uns, also ist in Deutsch original.
Ja.
Und dann auch einen Fragebogen zur Lebensqualität gibt es von der WHO, den WHO 5. Ein schlichter Fragebogen zur Lebensqualität, der interessanterweise nicht fragt, wie schlecht fühlen Sie sich heute, sondern eher positiv kommt, wie gut geht es Ihnen heute oder was haben Sie Positives erlebt. Das finde ich einen ganz eleganten Kniff. Und dann von der Riechtestung her, wie ein Identifikationstest, ein Screening-Test mit 12 Items, wäre 12 Düfte, wäre vollkommen ausreichend als primäres Screening. Damit hat man Daten zur Lebensqualität, was entscheidend ist bei Riechstörungen, wo man ein bisschen Einblick damit kriegt, wie Patienten tatsächlich den Riechverlust erleben. Und man kriegt so halbwegs objektivierende Daten über den Identifikationstest. Idealerweise würde man dann beim HNO-Arzt, würde man sich wünschen, dass hier auch die Schwelle mit gemessen wird, also tatsächlich die Sensitivität gemessen wird, die teilweise deutlich bessere Auskünfte bringt als eine einfache Identifikation, die nur zwischen Ja und Nein, also wo Riechvermögen vorhanden, Riechvermögen nicht vorhanden, unterscheidet. Mit einer Schwelle bekomme ich mehr graduierte Antworten. Also das wäre so, weil Sie fragten, was wäre mein Wunsch? Also die Riechschwelle, wenn die gemessen werden könnte, das wäre sehr gut.
Wir haben ja gerade jetzt auch eine Menge Arbeiten in Bezug auf Corona gesehen, wo wir einen deutlichen Unterschied sehen zwischen vielleicht auch dem subjektiven Empfinden und eben dem, was sich in den Testverfahren zeigt in Bezug auf, ne, wenn man jemand fragt, wie gut riechst du eigentlich? Können Sie das irgendwie erläutern? Wo kommt diese Diskrepanz her? Oder vielleicht ist sie auch gar nicht da. Ich weiß nicht, was jetzt so der aktuelle Stand ist aus diesen ganzen Arbeiten aus Covid, wo ja eine Menge solcher Vergleiche gemacht wurden.
Ich glaube, der aktuelle Stand ist, dass etwa ein Drittel der Antworten nicht kongruent sind. Also einmal, was die Leute angeben und was gemessen wird. Also da gibt es keine Kongruenz. Die gehen teilweise meterweit auseinander. Das gibt es seit Jahren, dann gibt es diese Arbeiten zu diesem Thema. Warum das ist, denke ich, damit zusammen, dass gerade beim Riechen die Symptomatik sehr verschieden erlebt wird. Es gibt Leute, die durch einen Riechverlust gar nicht beeinträchtigt sind, die es gar nicht merken, wenn sie einen Riechverlust haben. Auch da gibt es nicht wenige in der Allgemeinbevölkerung. Und wir leben einfach ganz normal weiterführen. Und dann gibt es andere, die einen marginalen Riechverlust aufweisen vom gemessenen Riechvermögen her, für die das aber eine Welt bedeutet. Die sie dann ihren eigenen Körpergeruch nicht riechen können, die ihre Kinder nicht mehr riechen können. Und Sexualität spielt eine Rolle im Alltag, die sich stark verunsichert fühlen. Also das wird sehr unterschiedlich erlebt, zumindest von einer Teilgruppe von diesen Betroffenen. Und damit erklärt sich auch die Diskrepanz. Also es kommt nicht selten vor, dass wir bei uns in unserer Poliklinik, in unserer Sprechstunde Patienten haben, die kommen bitter klagen über den Riechverlust. Wir machen eine Messung mit ihnen und finden raus, dass sie ganz normal riechen. Genau wie Sie sagten, da gibt es diese Diskrepanz. Und die kann man eben dann gut erklären oder zumindest teilweise erklären, wenn man auch noch nach Lebensqualität fragt und sich darum bemüht auch. Weil es ist eine andere Dimension, die gerade beim Riechen eine wichtige Rolle spielt.
Sie kennen Consilium. Aber Hand aufs Herz, nutzen Sie wirklich alles? Neben top bewerteten Fortbildungen als Kongress, Seminar oder Webinar gibt es noch mehr, was Ihren Praxisalltag leichter macht. Unsere Publikationen. CME-Punkte sammeln mit hochwertigen Heften zu echten Praxisfragen, Themenreihen und Kongressberichten. Kostenlos, jederzeit, für Sie. Der Fragen- und Antworten-Service. Knifflige Fälle? Über 300 Experten stehen bereit. Produktneutral, fundiert, schnell. Über 10.000 beantwortete Anfragen sprechen für sich. Und unser Podcast-Angebot. Pädiatrie, Infektiologie, HNO, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Spannende Themen und kompetente Experten einfach auf dem Weg zur Praxis hören. Einfach abonnieren und keine Folge verpassen. Consilium. Fortbildung, Beratung, Lesen, Hören. Alles produktneutral, alles für Sie gemacht. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Ich finde es gut, dass Sie das mit der Lebensqualität so betonen, denn das sehen wir ja auch bei vielen anderen Sinnesstörungen in unserem Fachgebiet der HNO-Heilkunde, wo wir inzwischen eben gut wissen. Wir wissen das ja auch bei Krebserkrankungen und anderen Erkrankungen, dass wir eigentlich auch mehr eben die Lebensqualität und spezifische Lebensqualität messen müssen, um tatsächlich dem Patienten gerecht zu werden. Und deswegen finde ich das gut und dass Sie das jetzt auch vorbringen, weil das ja relativ einfach auch im Alltag ist, solche Fragebögen mit einzubringen. Und dazu natürlich die Frage, wie wichtig für unsere Lebensqualität ist es denn? Also ich habe das subjektive Empfinden, es ist für die Patienten, die eine Anosmie haben, schon eine deutliche Einschränkung. Ist immer schwierig mit den Vergleichen, aber ich glaube schon, dass es in unserer Gesellschaft schon eben eine bedeutende Lebensqualität ist.
Da würde ich zustimmen, aber ich habe mich natürlich auch
gebiased.
Ja. Aber es ist, was ich vorhin schon meinte, das ist ganz erstaunlich, weil ganz viele Leute merken gar nicht, dass sie nicht mehr riechen können, gerade altersabhängig. Hm. Auch das ist sehr verblüffend. Und bei anderen Leuten, da ist es sehr stark belastend. Also da ist, was das Erleben der Riechstörungen angeht, gibt es ganz krasse Unterschiede. Trotzdem, was Sie meinen, bei den Leuten, die beeinträchtigt sind durch einen Riechverlust, da gibt es dann im Wesentlichen drei Dimensionen, wo sich Riechen äußert. Also die Hauptfunktion des Riechens, die Gefahrerkennung, die soziale Funktion, Essen und Trinken. Und da spielt dann bei vielen Leuten Essen und Trinken eine große Rolle. Das ist ja doch ein großer Teil des Soziallebens. Und wenn Sie da nicht erleben, wie Aromen sind, also ob jetzt da Koriander in der Suppe ist oder nicht, dann ist das ein enormer, für die meisten Leute auch ein enormer Verlust an Lebensqualität, die dann letztlich sich auch in einer Abnahme der sozialen Kontakte äußert. Wenn sie nicht mehr riechen können, gehen sie auch nicht mehr, gehen viele Leute hören auf zu kochen, sagen ja, das macht dann keinen Sinn mehr, dass sie irgendwie elegant kochen zu Hause oder Leute bekochen wollen, Leute einladen zu sich, gehen auch nicht mehr in die Gaststätte und dann wird das Sozialleben schrumpft innerhalb von kurzer Zeit dramatisch zusammen. Das sind so Sekundäreffekte, die oft gar nicht bedacht werden.
Gehört das Schmecken immer dazu, zur Testung dann auch, oder kann man das getrennt sehen?
Bei uns gehört Schmecken eigentlich immer mit dazu. Also da wäre eine schlichte Screening, haben wir vier Schmecksprays, die bei uns die Apotheke herstellt, also quasi die nichts kosten oder sagen wir 50 Cent. Und die sprühen wir einfach in den Mund und machen damit quasi ein schmeckstoffgestütztes Interview. Ja. Wo die Leute auch dann sehr gut angeben können, ob sie süß, sauer, salzig, bitter wahrnehmen können. Und das ist eine wichtige Zusatzinformation, um dann zu trennen, ob eine Schmeckinformation, Schmeckstörung vorliegt oder eine Riechstörung.
Ja. Jetzt eben nochmal zurück zum MRT, jenseits der neurodegenerativen Erkrankung. Wie gut ist Ihre Radiologie? Sagt die Ihnen dann schon, Bulbus ist kleiner, oder die Bulbusgröße, spielt die für Sie eine Rolle? Oder ist das mehr so eine Verlaufskontrolle dann oder nur für wissenschaftliche Fragestellungen?
Nee, nicht nur. Es gibt ja eine Reihe von Arbeiten dazu, die zeigen, dass das Bulbusvolumen, die Bulbusgröße mit dem Riechvermögen korreliert. Das ist nicht hundertprozentig, also es gibt gravierende, deutliche Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die quasi ohne sichtbaren Bulbus olfactoris auch normal riechen können. Es gibt auch Leute, die mit einem ganz normalen Bulbusvolumen überhaupt nicht riechen können. Auch sowas gibt es, die Extreme. Im Mittel ist es aber so, dass es schon Sinn macht, sich das Bulbusvolumen anzugucken. Die meisten oder viele Leute kommen ja auch mit einem MRT vom Kopf und dann kostet es mich gerade mal eine Minute oder sagen wir mal zwei Minuten, um mir den Bulbus anzugucken. Und ich habe damit eine morphologische Information über das Riechvermögen. Die muss nicht hundertprozentig stimmen, aber es gibt mir von der Morphologie her noch eine Zusatzinformation. Ob das jetzt, wenn man zum Beispiel länger dauernd Riechverlust hat, dann ist typischerweise auch das Bulbusvolumen kleiner und der Bulbus ist auch noch von Struktur her verändert. Der wird dann zerfaserter, der ist nicht mehr rund und homogen, sondern auch an der Struktur kann man was erkennen.
Ja, vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt mehr darauf achten seit Corona. Aber ich habe das Gefühl, wir sehen mehr Parosmin, vielleicht fragen wir auch eher danach, ist die Parosmie tatsächlich belastender für den Betroffenen als die Anosmie?
Genau, die Parosmien sind vor allem bei posturalen Riechstörungen, finden wir die, im Rahmen der Regeneration. Dass die ein Riechverlust auftritt, durch ein Virus bedingt. Und dann ist die Annahme, dass es zu einer Veränderung im Muster kommt, das von der Nase ins Gehirn projiziert wird, zum Bulbus olfactoris, und dass dann diese Fehlgerüche entstehen, die für Einzelleute extrem belastend sein können, genau wie Sie sagten. Das ist extrem verstörend auch. Man muss sich vorstellen, man die Leute versetzen, man sieht, alles riecht für sie fäkal. Da muss man das Wort Scheiße in den Mund nehmen. Sie müssen sich vorstellen, sie nehmen ein Radieschen in den Mund und dann schmeckt es fäkal. Also es ist gruselig und alles, jede Zwiebel, die sie aufschneiden, sind ja überall im ganzen Essen, überall sind Zwiebeln drin, die riecht dann komisch. Der Kaffee, den sie morgens so genossen haben, der riecht zum Davonlaufen. Also das ganze Leben ändert sich und wird dauernd eigentlich so mit Alarmmeldungen durchsetzt. Ist ja Stress von vorne bis hin. Die Welt stimmt nicht mehr. Und das ist so, wenn unsere Sinnesysteme nicht mehr funktionieren, das ist eine echte Katastrophe. beim Sehen alleine oder beim Hören, wenn ich falsche Sachen höre oder falsche Sachen sehe, ich sehe Bewegungen im Perimeter meines Augens, meines visuellen Feldes, dann ist das extrem störend, wenn das nicht stimmt. Also wenn ich mich auf meine Sinne nicht verlassen kann. Und genauso, wie Sie sagten auch, für viele Patienten ist eine Parosmie deutlich stärker belastend als eine Hyposmie.
Ja, da kommen wir nachher nochmal zu, wenn wir über die Therapie von chronischen Riechstörungen sprechen. Aber lassen Sie uns zuvor natürlich der Reihenfolge nach über die akute Riechstörung sprechen. Also jetzt postviral zum Beispiel fällt mir eben eine Riechstörung auf. Haben wir eine Standardtherapie?
Standardtherapie wäre das Riechtraining. Das ist ja seit über 15 Jahren auch bekannt, dass es zu einer Besserung führen kann. Und da gibt es mittlerweile, ich glaube, bald über 300 Studien, die zeigen, dass bei posturalen Riechstörungen auch ein Riechtraining sinnvoll sein kann. Es wird klassisches Riechtraining ist ja so, dass man 4 Düfte nimmt und dann den morgens und abends jeweils eine halbe Minute riecht. Und das eben kontinuierlich für einen Zeitraum von 4 bis 6 Monaten, also ziemlich lange Zeit. Häufig wird es so gemacht in der Praxis, dass Patienten im Haushalt an der Kaffeedose riechen, an der Zitrone riechen.
Ja.
Und das nach 10 Tagen wieder einstellen. Also 75% hören mit dem Riechtraining innerhalb eines Monats auf, in der Regel nach 14 Tagen. Und da kann das auch schlecht die Wirkung entfalten. Aber wenn es ordentlich gemacht wird, ist Riechtraining eine sinnvolle Möglichkeit, um die Erholung des Riechvermögens zu fördern.
Ja, und Sie sagten schon, das kenne ich auch so, dass die Patienten häufig angehalten werden, ja, gucken Sie mal, was Sie da so an Kräutern in der Küche haben. Sind quasi kommerzielle Produkte besser oder ist das standardisierter? Also ist das gut untersucht, was man riechen muss beim Riechtraining, wie effektiv das ist?
Wahrscheinlich ist es ziemlich egal, an was man riecht. Es können auch so Haushaltsgerüche können auch sinnvoll sein. Aber da ist eben, dass die Zitrone nicht immer verfügbar ist, dass es außerdem nichts kostet. Also es ist auch eine gewisse Wertigkeit.
Ja, ja.
Sobald Sie für die Therapie nichts ausgeben müssen, dann wird es auch nicht als sinnvoll empfunden. Und alleine, wenn man 2 Euro ausgibt für ein Duftöl, dann hat es eine andere Wertigkeit und es ist immer verfügbar. Es ist ein kräftiger Duft, der verfügbar ist, den ich mir leicht ins Badezimmer stellen kann und leicht morgens und abends benutzen kann. Also insofern würden sich dann kommerzielle Produkte empfehlen, besser als Haushaltsdüfte.
Ja. Und gibt es noch andere Möglichkeiten, die Compliance zu verbessern?
Ja, gibt es. Es gibt hier schicke Apps. Gibt es eine aus Holland von der holländischen Selbsthilfegruppe, Rux Max Sternis. Die haben das in Deutsch und in Englisch. Und dann gibt es auch im englischsprachigen Raum, da gibt es auch eine hübsche App von Chrissy Kelly on Smell, also CKOS. Die haben auch eine hübsche App für dieses.
Ja. Okay. Ja, ich denke, ich empfehle das auch den Patienten. Wir haben ja fast jede Woche Patienten. Ich lese das auch immer in den Briefen, wenn ein Riechtraining empfohlen wird. Und wir empfehlen auch zu so einem standardisierten kommerziellen, dass man sich was kauft. Aber mit der Wertschätzung, das habe ich noch gar nicht so gedacht. Wie ist es denn mit den guten alten Steroiden?
Die sind ja sehr sinnvolle und elegante Medikamente. Aber bei postviralen Riechstörungen gibt es jetzt keinen Konsens, dass sie wirksam wären.
Ja. Und macht das jetzt einen Unterschied meiner akuten Riechstörung, ob es eben eine postvirale ist oder eine traumatische in der Therapieempfehlung oder muss man das unterscheiden, weil es ja auch ein anderer Mechanismus ist, der möglicherweise zur Schädigung führt?
Ja, das ist eigentlich die Therapie, das ist das Gleiche. Erstaunlicherweise und leider ist es so, da macht sich dann ein Mangel an Forschung bemerkbar.
Ja.
Also bei postviralen Riechstörungen, da ist ja Riechtraining, vielleicht topisches Vitamin A, das wären so sinnvolle Möglichkeiten. Bei posttraumatischen Riechstörungen, da gibt es leider sehr wenig Therapie. Da ist so das Einzige, wäre Riechtraining, aber ist auch so ein bisschen Verlegenheit, weshalb man da Riechtraining anbietet.
Ja, und vielleicht noch auf den Punkt gebracht, durch die Corona-Forschung, tut sich da jetzt was? Ist irgendwas in Sicht in Bezug auf Therapie akuter Riechstörungen, was vielleicht auch noch in Studien nicht abschließend bewertet ist? Wird da was kommen?
Ich denke, da wird mehr Klarheit sein. Gab es ja in jüngster Zeit gab's eine Reihe von Arbeiten zu plättchenreichem Plasma, also PRP, das dann in die Schleimhaut, in die Riechschleimhaut oder unter die Riechschleimhaut injiziert wird, in der Nase. Da müssen auch demnächst entsprechende Doppelblindstudien kommen. Es gibt derzeit eine Doppelblindstudie, die gemacht wurde. Aus Kalifornien kommt die, aus Stanford. Und die zeigt einen mittleren Effekt, der das zum Beispiel den Effekt von Riechtraining nicht übersteigt. Also ist deutlich teurer, die Methode, ist unter Umständen mit Nebenwirkungen behaftet, allerdings auch gering natürlich. Aber da wird mehr kommen, da werden Studien eigentlich sind so unterwegs. Und dann vielleicht noch zu Omega-3, dass Omega-3 auch dann verwendet werden kann in hohen Dosen, dass es auch bei posttraumatischen Riechstörungen angewendet wird.
Ja. Wie ist es jetzt bei den chronischen? Wir hatten ja eben dieses Extrembeispiel mit dem Parosmin. Verweisen Sie solche Patienten an eine psychotherapeutische Behandlung? Also wie geht man damit um? Das ist ja mehr, dann geht es um Coping-Strategien und damit umgehen. Oder gibt es überhaupt Psychotherapeuten, die sich mit sowas auskennen, mit Riechstörungen? Oder wie ich, in Dresden werden Sie wahrscheinlich noch am ehesten da Kontakte haben. Wie gehen Sie mit den Patienten um, die wirklich jetzt extrem unter so einer chronischen, bleibenden Störung leiden?
Also tatsächlich bei, ich glaube, wir hatten zwei oder also wenige Patienten hatten auch zu psychosomatischen Kollegen verwiesen, um da Hilfe zu erhalten, wie sie mit dem umgehen können, damit diese Parosmie nicht komplett den Mittelpunkt des Lebens ausmacht. Also auch, wie Sie sagten, bei manchen Patienten ist es sehr wahrscheinlich sinnvoll, dass man da sich professionelle Hilfe sucht. In der Regel ist es so, dass wir versuchen, das zu erklären, weil die meisten Patienten, die zu uns kommen, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Weil es ist so, das Leben ist komplett verändert, die Geruchswahrnehmung stimmt nicht mehr. Und da ist es hilfreich, das zu erklären und auch einen Mechanismus anzugeben, dass es im Rahmen der Regeneration passiert, dass es auch ein positives Zeichen ist oder als positives Zeichen eingeschätzt wird, weil es eben mit Regeneration zu tun hat von Riechzellen. Und das wird dann auch sehr gut angenommen und für den können die meisten Patienten dann auch besser umgehen mit dem einfach, weil sie besser verstehen, um was es sich eigentlich handelt.
Und welche Rolle spielen so Ansätze, die, glaube ich, auch Sie verfolgen mit, ich sage jetzt mal, Riechprothese, also dass man tatsächlich versucht, das Organ zu ersetzen? Wie weit sind Sie da oder andere?
Das ist sehr spannend. Also es ist tatsächlich ein olfaktorisches Implantat, ja, in Analogie zum Cochlea-Implantat machen könnte. Da hatten wir vor bis Ende letzten Jahres auch einen EU-Antrag dazu, der sich mit dem beschäftigt hat. Und da hat man also erste Vorversuche gemacht. Also es gibt die Idee, dass hier ein Sensor quasi an Naseneingang kommt. Der Sensor erkennt die Düfte, wird dann über ein Interface, wird dann die Aktivierung zum Bulbus olfactoris gespiegelt oder im piriformen Cortex oder Amygdala und führt dann dazu entsprechenden Aktivierungen, die als dieser Duft erlebt werden. Das ist möglich, also da ist gerade das sehr viel passiert mit Implantaten im Gehirn an verschiedenen Orten. Die Elektroden dazu sind da, die auch dazu lizenziert sind. Auf das kann man zurückgreifen. Die Sensortechnik ist da, da gibt es ganz viele Firmen, die sowas anbieten, Sensoren, die auch gut funktionieren, mit denen man Düfte erkennen kann. Die Interfaces sind da, die man verwenden kann. Also die einzelnen Bestandteile, die gibt es alle. Wir hatten die in unserem Projekt auch getestet verschiedentlich und dann als Höhepunkt für den ganzen gewissermaßen hatten wir auch einen Patienten bei einer Wach-OP in der Neurochirurgie, die wir genauso gereizt hatten im Bulbus olfactoris und die dann auch zum Beispiel Zitrone erlebt hatten oder Spinat war ein anderer Patient.
Ja, toll.
Also es geht, man kann solche Empfindungen auslösen und da ist die Frage, das ist noch ein ganzes Stück, also da ist noch ein weiter Weg dahin, um so ein Implantat dann tatsächlich anbieten zu können, aber es scheint zu funktionieren und wir sind ganz optimistisch, dass wir da hingehen können.
Ja, und auf der anderen Seite vielleicht auch neuroregenerative Ansätze, Stammzellen, ich weiß nicht, was sich da in dem Feld tut, also weil man würde ja theoretisch rankommen, also ob man da auch Zellen implantieren kann, injizieren kann. Ich weiß nicht, was sich in dem Feld, tut sich da was oder funktioniert das nicht?
Da tut sich schon was. Aber um das nur zu ergänzen mit dem Implantat, da gibt es auch Leute in Boston, die an dem arbeiten. Also gibt es an verschiedenen China, weiß ich von Leuten, die sich mit dem beschäftigen. Also in verschiedenen Orten wird das aufgegriffen. Und viele Leute glauben daran, dass das sinnvoll sein könnte. Mit Regenerationsunterstützung durch Stammzellimplantate. Da gab es eine ganz begeisternde Arbeit vor 5 Jahren von Brad Goldstein von Duke University, der das an Mäusen gezeigt hat, dass es funktionieren kann. Und seitdem gibt es auch tatsächlich zum Beispiel in Genf gibt es eine Gruppe, von der ich weiß, dass sie an einem arbeitet intensiv. Oder es gibt in den USA, in Boston auch wieder, weil sie das hier eine Gruppe gibt. Geht es dann zum Beispiel auch um Wachstumsfaktoren oder um Faktoren, die das Wachstum oder die Regeneration oder die Aktivierung von horizontalen Basalzellen verändern. Und da gibt es auch eine Firma, die seit Jahren daran arbeitet, auch in Boston angesiedelt. Ich denke, da ist damit zu rechnen, dass es vielleicht sogar demnächst oder in den nächsten Jahren auch ein Produkt gibt, das man dann anwenden könnte, um tatsächlich dann die horizontalen Basalzellen zur Regeneration zu bewegen. Super spannend.
Ja, das finde ich auch. Ich höre es auch, wie spannend es ist und wie sehr Sie sich für das Thema begeistern. Welche Patienten dürfen wir denn zu Ihnen schicken? Also spezialisierte Richtzentren gibt es ja nicht so viele in Deutschland, schon gar nicht in der Größe wie bei Ihnen. Was sind denn tatsächlich Patienten, die nach Dresden gehören? Was würden Sie da sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie die Strukturen sind, Zuweiserstrukturen aus Deutschland, aber Sie werden wahrscheinlich eine Menge Patienten ja auch von sich heraus, ne? Gerade die mit bleibenden Störungen, die werden, wenn sie ins Internet gehen, werden die ja an Dresden nicht vorbeikommen. Welche Patienten sind bei Ihnen gut aufgehoben? Alleine durch die interdisziplinäre Struktur wahrscheinlich auch.
Das ist eine gute Frage. Sonst kommen eben alle möglichen Patienten. Wo wir ein spezifisches, eine Untersuchung zusammen haben mit der Kinderklinik, ist bei Kindern mit kongenitaler Anosmie. Also da versuchen wir das auch genetisch zu erfassen, welche Störungen da vorliegen. Und dann natürlich Leute mit Langdauernrichtverlust oder bei Leuten, wo es um die Objektivierung geht, der Riechstörung. Auch das ist, führen wir durch mit evozierten Potenzialen, dass wir Düfte in die Nase geben und evozierte Potenziale ableiten, also versuchen das zu objektivieren. Und da kommen dann auch etliche Leute zu uns, um das quasi, wo das objektiviert werden müsste.
Ja, ja. Vielleicht zum Schluss schon so ein bisschen zusammenfassend. Welche drei Messages, heißt es ja im Neudeutschen Take-Home-Messages, was würden Sie denn gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben in Bezug auf das Riechen?
Ich glaube, als Erstes würde ich sagen, Riechen ist nicht wichtig und doch. Also ohne Riechen ist das Leben deutlich eingeschränkt. Das Zweite ist, dass Riechen sich erneuern kann, also dass die Riechzellen nachwachsen können und dass das die Hoffnung ist für Patienten mit Riechverlust, dass sie hier etwas neu bilden kann. Und das Dritte ist, dass Riechen eben basierend auf dieser Regenerationsfähigkeit und Plastizität, dass ein Riechverlust gemessen werden sollte, begleitet werden sollte von einer HNO-ärztlicher Seite. Ich denke, man sollte es nicht an die Neurologie abgeben. Die HNO ist die Disziplin, die in die Nase gucken kann, die sich die Riechschleimhaut direkt anschauen kann. Das ist so etwas, das nur die HNO kann. Und ja, und für Patienten, dass das Riechen sich eben bessern kann und dass es hier Möglichkeiten gibt, um es zu verbessern.
Ja, aber wir haben auch gehört, dass wir da noch eine Menge tun müssen. Ja, lieber Herr Hummel, ich bin ganz begeistert, wie begeistert Sie nach den vielen Jahren Riechforschung über dem Thema noch sind. Und ich habe eine Menge gelernt in der letzten Dreiviertelstunde und ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so gegangen ist. Was ganz wichtig ist, Herr Professor Hummel hat ja Publikationen genannt und das eine oder andere, es wird ja auch ein Transkript geben zu diesem Podcast und da werden wir im Nachgang auch versuchen, das alles zu verlinken, dass Sie dann die entsprechenden Hinweise auch nachrecherchieren können. Was ganz wichtig ist, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind auch über Ihre Rückmeldungen sehr dankbar und sind darauf angewiesen. Also wir uns natürlich über Kritik genauso freuen wie über positive Rückmeldungen und vor allem natürlich auch, wo Sie denken, wo wir bei dem Podcast noch was besser machen können und auch natürlich, welche Themen Sie interessieren. Also Feedback würde uns freuen und ich denke aber, dass Herr Hummel als der Experte im Bereich Riechen in Deutschland uns hier nochmal wirklich abgedatet hat in Bezug auf das, was man über Riechen wissen muss. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen. Also wenn Sie Ideen haben, Kritik äußern wollen oder uns loben wollen, gerne eine E-Mail schicken an podcast@infectopharm.com und damit bleibt mir nur zu sagen, HNO-Erkunde ist doch ein spannendes Fach. Herr Hummel hat es gerade auch nochmal betont, das Riechen und die Riechstörung und die Diagnostiktherapie gehört in unsere Hände. Da bin ich natürlich voll bei ihm. Und deswegen kann ich nur sagen, HNO ist einfach ein tolles Fachgebiet. Wir werden viele tolle Themen sicherlich in diesem Podcast noch behandeln. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schenken Sie uns auch in Zukunft Ihr Ohr. Ihr Orlando Guntinas Lichius.
Vielen Dank.
Das war Consilium, der HNO-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.